Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen auch an meinen heutigen Studiengast Rudolf Stumberger. Die große Überschrift der heutigen Sendung heißt Lebendige Geschichte. Herr Stumberger, Sie sind zwar Soziologe, aber ein bisschen auch Historiker. Wie würden Sie unseren Zuhörerinnen diesen Begriff lebendige Geschichte erklären?
Naja, es gibt ja von dem deutschen Soziologen Norbert Elias diesen Spruch: Die Geschichte ist das Laboratorium des Soziologen. Das heißt, die Soziologen benutzen die Geschichte als Experimentierfeld, ein Experimentierfeld der Vergangenheit. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann kommt man auf die Erkenntnis, dass Geschichte zwar vorbei ist, also die einzelnen Ereignisse sind vorbei, aber was nicht vorbei ist, das ist der Streit um die Bedeutung dieser Ereignisse. Und das heißt, dass wir sozusagen die Geschichte ist auch heute noch lebendig in dem Sinn, dass es unter anderem einen politischen Streit eben darum gibt, wie denn die geschichtlichen Ereignisse interpretiert werden. Und diesen Streit oder diesen Diskurs über die Vergangenheit zu thematisieren, das ist das, was man vielleicht unter lebendiger Geschichte verstehen kann.
Mir ist als Beispiel dafür eingefallen, dass sich unser Blick auf die Geschichte verändert, die Urteile gegen Verbrechen, die in KZs verübt wurden. In den Frankfurter Auschwitz-Prozessen 1964 mussten quälende Zeugenaussagen vonstatten gehen, damit die Verbrechen überhaupt verurteilt werden konnten, zumindest ansatzweise. Es musste explizit ein Verbrechen bzw. ein Mord nachgewiesen werden. Heute reicht bei der Rechtsprechung das Dabeigewesensein. Im Sommer dieses Jahres wurde der inzwischen 94-jährige SS-Wachmann Hanning wegen Beihilfe zum Mord an den 170.000 Menschen, die während seiner Tätigkeit in Auschwitz ums Leben kamen, zu 5 Jahren Haft verurteilt. Zum ersten Mal hat hier ein deutsches Gericht zugestanden, dass Auschwitz eine Mordfabrik war und jeder, der diese Fabrik am Laufen hielt, sich der Beihilfe zum Mord schuldig machte. Ein Urteil, das Erleichterung nicht nur bei den Opfern und ihren Angehörigen auslöste. In Auschwitz endete auch das Leben der mehrfach wegen kleiner Diebstähle verurteilten Münchnerin Walburga Weber. 1895 geboren, ist ihr Schicksal ein beispielhaftes. Sogenannte Gewohnheitsverbrecherinnen und Asoziale hatten in der Rechtsprechung des Dritten Reiches keine Chance. Und jetzt ein Mitschnitt der Lesung von Herrn Stumberger vom 1.12., veranstaltet vom Frauenforum Eichach-Friedberg im Pfarrzentrum Eichach. Zu Beginn und am Ende werden durch die Stimmen der Frauen des Frauenforums der 362 von Eichach ins KZ deportierten Frauen gedacht. Die Stimme der Querflötenimprovisation gehört Frau Tanja Grossmann. Gegen Ende der Sendung gibt Frau Jakoba Zapf einen Einblick in die weiteren Tätigkeitsfelder des Frauenforums. Und dann sind wir mitten in der Gegenwart angekommen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.
Ich möchte Sie heute bei dieser Lesung mitnehmen auf eine Reise zurück in die Geschichte und möchte Sie an diesem Schicksal einer dieser Frauen konkret Anteil nehmen lassen. Die Geschichte, um die es hier geht, beginnt so um 1900 herum und in dieser Zeit herrschte damals diese angeblich gute alte Zeit des Prinzregenten Luitpold. Und hier beginnt die Geschichte. In diesem Bayern wird am 7. Oktober 1900 Heinrich Himmler geboren. Die Familie wohnt in der Hildegardstraße 6 in der Innenstadt von München, unweit der königlichen Maximilianstraße. Das Kind wird am 13. Oktober 1900 in der St. Anna-Kirche getauft. Taufpate ist der Wittelsbacher Spross Prinz Heinrich von Bayern. Da ist Walburga Weber, die damals noch ihren Mädchennamen trägt, bereits fast 5 Jahre alt. Geboren am 22. Dezember 1895, wächst sie auf der anderen Seite der Isar auf. Ob die beiden sich in München jemals begegneten, ist unbekannt. Trotzdem wird zwischen ihnen eine Verbindung bestehen. Mit Heinrich Himmler als massenmordenden Reichsführer SS und Walburga Weber als einem seiner Opfer. So wie bei den tausenden ermordeten Juden, Sinti und Roma, politischen Gefangenen und anderen Bürgern aus München auch. Der Historiker Bradley Smith schildert Himmler als einen merkwürdigen kleinen Jungen, der schlecht sah und ständig eine Brille oder einen Zwicker tragen musste. Er wächst behütet als der zweitälteste von 3 Brüdern in einer bürgerlichen Familie auf. Der Vater ist Gymnasialprofessor, kränkelt aber oft. Doch nichts weist in dieser Kindheit darauf hin, dass Heinrich Himmler später seinen Platz im Pantheon des Völkermordes einnehmen würde. Im September 1910 tritt er als 10-Jähriger in das humanistische Wilhelmsgymnasium im Lechl ein, wo auch sein Vater als Lehrer tätig ist. Walburga Weber beginnt in diesem Jahr als 15-Jährige ihre Lehre als Lageristin bei einer Münchner Firma. Sie ist in einem Arbeiterhaushalt aufgewachsen. Ihr leiblicher Vater war früh, im Alter von 28 Jahren, an Lungenschwindsucht gestorben. Die Mutter hatte 1899 erneut geheiratet. Der Stiefvater arbeitet als Hobler bei der Münchner Trambahn. Die Familie wohnt in der Regerstraße, in einem Arbeiterviertel oberhalb der Au. Nichts deutet darauf hin, dass das Schicksal es nicht gut meinen würde mit Walburga Weber. Dass alles so kam, hat freilich mit einer dritten Person zu tun. Im Jahre 1913, als Walburga ihre Lehre beendet und die Familie Himmler aus beruflichen Gründen nach Landshut zieht, kommt aus Wien ein junger Kunstmaler nach München. In der Schleißheimer Straße 34 bezieht Adolf Hitler ein Zimmer. Ja, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Es kommt das Ende dieser guten alten Zeit. Es beginnt der Erste Weltkrieg. 1918 ist dieser Weltkrieg vorbei, verloren. Es kommt zur Novemberrevolution in Deutschland. Die Menschen haben die Nase voll von Krieg und von diesen Schlechtereien. An die Novemberrevolution schließt sich in Bayern die Räterepublik in München an. 1919, ein kurzes Zwischenspiel von knapp einem Monat. Und diese Räterepublik wird am 2. Mai 1919 dann von den herbeigeholten weißen Truppen niedergeschossen. Und nach diesem 2. Mai geht die Geschichte weiter. Im Herbst 1919 sind von der Räterevolution in München nur mehr die Gräber der Toten übrig. Das Leben geht wieder seinen bürgerlichen Gang. Später wird man von der Zeitspanne zwischen 1924 und 1929 wegen des wirtschaftlichen Aufschwungs von den goldenen 20er Jahren sprechen. Doch diese Jahre sind nur ein Zwischenspiel zwischen der Hyperinflation von 1923 und der Weltwirtschaftskrise zu Beginn der 1930er Jahre. Durch sie werden die Menschen politisch radikalisiert und der Bürgerkrieg von 1919 findet seine Fortsetzung in den Saalschlachten und Straßenschlägereien, in Putsch und politischem Mord. Nicht alle Arbeiter in den Münchner Arbeitervierteln waren rot. Walburga Weber erlebt Revolution und Räterepublik in der Wohnung ihres Stiefvaters im Josefshaus an der Regerstraße. Die Arbeiterwohnungen waren 1896 vom katholischen Arbeiterverein München-Au-Giesing errichtet worden. Das Anwesen reicht bis zur Hochstraße. Die einzelnen Gebäude sind durch Hinterhöfe getrennt. An der Hochstraße befand sich auch eine große Gaststätte, in der im Saal 4-stündige Passionsspiele aufgeführt werden. Im Mai 1919 sind hier die Männer des Freikorps Oberland einquartiert. Im Herbst 1919 heiratet Walburga Franz Weber, einen Magaziner von Beruf. Im Jahr darauf kommt die erste Tochter des Ehepaars zur Welt. Die Familie Himmler lebt Anfang 1919 in Landshut. Ende April tritt Heinrich Himmler dem Freikorps Oberland bei. An den Kämpfen nimmt er freilich nicht teil, holt vielmehr in einer Sonderklasse das Abitur nach. Erst Ende Mai rückt er mit einer Ergänzungskompanie in München ein. Diese ist abseits von den anderen Kompanien des Freikorps in einem Gebäude der Eisenbahn stationiert. Doch als persönlicher Adjutant des Kompanieführers kommt Himmler oft in Kontakt mit anderen Einheiten. Vielleicht hat er in dieser Funktion auch die Freikorpsmänner im Saal des Josefshauses besucht. Und vielleicht sind sich hier der künftige Mörder und sein künftiges Opfer sogar über den Weg gelaufen. Ja, wir gehen ein bisschen weiter in der Geschichte. In den 20er Jahren, Himmler tritt der NSDAP bei und nimmt auch teil am Putsch von 1923, am Hitlerputsch am Münchner Odeonsplatz. 1926 schenkt dann der Bayerische Landtag den Armen im Lande dann das sogenannte Zigeuner- und Arbeitsscheuengesetz. Das ist ein zutiefst rassistisches Gesetz, das damals in Bayern verabschiedet wurde, das im Widerspruch zur deutschen Verfassung steht und die praktisch den Rechtsstaat aushebelt. Also dieses Zigeuner- und Arbeitsscheuengesetz, dadurch konnten also Menschen durch die Polizei verhaftet und inhaftiert werden, ohne dass da ein Richter irgendwas dazu zu sagen hatte. Und dieses Gesetz steht beispielhaft für diesen Geist dieser 20er Jahre und diesen reaktionären und protofaschistischen Geist, der leider vor allem hier in Bayern dann auch sehr zum Tragen kam, weil Bayern sich zur sogenannten Ordnungszelle im Reich dann entwickelte, in der sämtliche reaktionären Kräfte und auch die protofaschistischen Organisationen sich hier breit machten. Aber dieser Sozialrassismus, der in diesem Gesetz zum Tragen kommt, der ist weit verbreitet in der Gesellschaft damals. Es ist ebenso weit verbreitet wie zum Beispiel die Idee der Eugenik, also der menschlichen Zuchtwahl oder die Idee des Antisemitismus. Die Nationalsozialisten haben all diese Dinge nicht erfunden, aber sie haben sie aufgegriffen und sie haben sie später dann in ihren Konsequenzen radikalisiert in den 20er Jahren. Die behördliche Drangsalierung von Obdachlosen und Arbeitslosen war nur die eine Seite der Medaille. Die andere bestand in der Klassenjustiz, die an den bayerischen Gerichten ebenso wie im ganzen Reich geübt wurde.
Das bürgerliche Recht schützte die Besitzenden vor den Armen. Der Nachsicht der Richter gegenüber den Morden und Straftaten der Rechten auf der einen Seite, in Klammern, die Mehrheit unter den Richtern im Deutschen Reich galt die Novemberrevolution als Hochverrat, was in politischer Strafverfolgung immer deutlicher wurde. Rechtsradikale Straftäter konnten auf Milde rechnen, während Sozialdemokraten und Kommunisten scharf verfolgt wurden. Also dieser Rechtssprachigen entsprach die Härte der Urteile gegenüber Angehörigen der Arbeiterschicht in Sachen Kleinkriminalität und Bagatelldelikten. Es ist Freitag, der 16. März 1928, als am Strafgericht München in der Au der Amtsrichter Pollner das Urteil verkündet. 4 Monate die Haft, schuldig wegen einfachen Diebstahls im Rückfall. Das Urteil gilt der nun 32-jährigen Walburga Weber. Eine Frau, hellblond, 1,56 Meter groß, 51,3 Kilogramm schwer, wird später in der Akte des Frauengefängnisses Eichach über den Häftling 851 zu lesen sein. Der Anstaltsarzt wird in seinem Befund zu dem festhalten, oben falsches Gebiss, chronische Mittelohreiterung, schwerhörig, zu allen Arbeiten geeignet. Warum Walburga Weber einen Monat nach dem Urteil um 17.45 Uhr in der Haftanstalt Eichach, dem größten Frauengefängnis in Bayern, gut 60 Kilometer nordöstlich von München, ihre Haftstrafe antritt, hat etwas mit der Kriminalsekretärsfrau Luise Oberleitner zu tun. Die will nämlich gesehen haben, wie sich Walburga Weber am 12. Oktober des vorangegangenen Jahres im Münchner Kaufhaus Tietz in eine Frau herandrängte, in deren äußeren Manteltasche sie wahrscheinlich Geld vermutete und wie sie mit der rechten Hand in Richtung gegen die Tasche griff, um darin die dort vermutete Geldtasche zu stehlen, so das Gerichtsprotokoll. Zum Diebstahl kam es zwar gar nicht, was den Richter aber nicht von seinem Urteil abhielt, hatte Walburga Weber doch auch noch einen Damenhut im Wert von 10 Euro versucht zu entwenden und war außerdem schon 2-mal wegen Taschendiebstahls vorbestraft. Das alles wäre für das Schicksal von Walburga Weber nicht so bedeutend gewesen, wie wir wissen, hätte Amtsrichter Pollner nicht im Oktober 1927 gegen einen gewissen Adolf Hitler wegen eines Aufrufs zu einer illegalen Spendenaktion für die NSDAP verhandelt. Und wäre nicht ein Heinrich Himmler, der mit seiner Frau eine Hühnerzucht in Waldrudering bei München betreibt, von Hitler 2 Jahre später zum Reichsführer SS berufen worden. Noch aber gibt es mildernde Umstände für die Münchnerin Walburga Weber, eine zierliche Frau mit ihrer herben Gesichtszügen. Das Gericht billigt ihr eine ungünstige wirtschaftliche Lage und eine psychopathische Veranlagung zum Taschendiebstahl zu. Ihr Hemmungsvermögen sei wesentlich beeinträchtigt. Ihre wirtschaftliche Lage sieht so aus, dass Walburga Weber seit 1926 von ihrem Mann geschieden ist, der ein Trinker sei, wie sie sagt. Aus der Ehe sind 2 Töchter hervorgegangen, zur Zeit der Verurteilung 7 und 2 Jahre alt. Sie wachsen bei den Großeltern auf. Dorthin ist auch Walburga Weber nach ihrer Scheidung wieder gezogen. Die Wohnung liegt im Münchner Arbeiterviertel Giesing, 2 von 4 Zimmern in einer aufgeteilten Wohnung, ein Kohleofen, ein Ausguss am Flur, insgesamt 4 Hinterhöfe. Weit verbreitet in der Richterschaft und Polizei ist in den 1920er Jahren die Ansicht, dass es ein Gewohnheitsverbrechertum oder ein Berufsverbrechertum gebe. Diese Personengruppe galt als im Grunde nicht resozialisierbar und würde sich auch durch harte Haftstrafen nicht vor weiteren Straftaten abhalten lassen. Nach Robert Heindl, einem der einflussreichsten Kriminalpolitiker seiner Zeit, helfe hier nur ein völlig neuer Ansatz: die Ausschaltung dieser Gruppe durch vorbeugende und möglichst lebenslange Internierung. Daraus wird dann unter den Nationalsozialisten dann die Vorbeugehaft und die Sicherungsverwahrung. Mit Walburga Weber meint es das Leben nicht sehr gut. Am 14. Dezember 1928 wird sie nach 4 Monaten um 8.10 Uhr aus der Haft in Eichach entlassen. Ein Zugbillett nach München in der Tasche. Nur 8 Tage später drängt sie sich am Münchner Viktualienmarkt vor dem Wurststand an die Hilfsarbeiterfrau Margit Humpelmeier und entwendet ihr, so das Gericht, die Geldbörse. Warum die Mutter zweier kleiner Töchter mit Diebstählen immer wieder straffällig wird, bleibt unklar. Bei Vernehmungen verneint sie eine materielle Not, spricht von einem inneren Drang. Noch einmal billigt ihr Amtsrichter Pollner mildernde Umstände zu, diesmal wegen geistiger Minderwertigkeit und Willensschwäche. Das Urteil lautet 1 Jahr Haft. 1926 lernt Heinrich Himmler auf einer seiner Propagandareisen in Bad Reichenhall in einem Kurhotel seine zukünftige Frau Marga Sigrud kennen. Das Paar verbindet das Interesse an Heilkräutern und Homöopathie. Man träumt von einem gemeinsamen Stück Land, von einer Hühnerzucht und Gemüse- und Kräuteranbau. Die Verbindung wird zunächst von der Familie abgelehnt. Marga Sigrud ist 7 Jahre älter, geschieden und Protestantin. Doch schließlich findet im Juli 1928 in Berlin die Heirat statt. Marga verkauft ihre Anteile an einer Klinik. Mit diesem Geld ersteht das Ehepaar ein Holzhaus in Waldtrudering bei München, damals ein abgelegener Vorort. Himmler zimmert noch die Stähle für die Hühnerzucht, ist dann aber wieder für die Partei unterwegs. Im August 1929 wird ihre Tochter Gudrun geboren. In diesem Jahr wird Himmler zum Reichsführer SS ernannt. Die Elitetruppe zählt bis Ende des Jahres 1000 Mann, darunter viele Adelige, ehemalige Offiziere und Freikorps.
In der gerade gehörten Lesung werden die Schicksale von Walburga Weber, der Frau aus dem Arbeitermilieu, und Heinrich Himmler für mich meisterhaft verknüpft. Himmler, den ich eher so als Loser bezeichnen würde, zumindest bis zum Anfang seiner Karriere. Wie sehen Sie das?
Ja, was ich interessant fand, ist, dass diese beiden Menschen, also Walburga Weber ist auf der Seite der Opfer und Heinrich Himmler auf der Seite der Täter, dass die gemeinsam in einer Stadt aufwachsen und auch zeitlich nicht sehr viel voneinander entfernt sind, was das Geburtsdatum anbelangt. Und dass in dieser Stadt, also in München, dann diese Entwicklung vonstatten geht, wo die beiden dann ein sehr unterschiedliches Schicksal nehmen, eben dieses schlimme Schicksal der Walburga, die dann im Auschwitz ums Leben kommt, und auf der anderen Seite eben Heinrich Himmler, der dafür verantwortlich ist, dass es diese KZ existiert. Und beide wachsen in diesem München auf, beide sind in diesem München geboren, beide gehen hier zur Schule und dann trennen sich diese Wege und sind aber dann trotzdem miteinander verbunden. Und mir war es darum gegangen, also diese Simultanität dieser Ereignisse, also wie diese beiden Leben vonstatten gehen und wie sie dann miteinander verknüpft sind, ja, das aufzuzeigen. Das fand ich also eine interessante Aufgabe und eine interessante Perspektive.
Ja, einmal durch Walburga Weber wird die Arbeiterklasse beschrieben, aber auch ihr Absturz von der eher so ein bisschen so normal verlaufenden Karriere. Sie macht eine Lehre, sie schließt die Lehre ab, sie heiratet, sie bekommt Kinder und dann wird sie geschieden, 26, weil sie nicht mit einem Alkoholiker verheiratet sein will, und 28 erfolgt die erste Verurteilung. Also da gibt es für mich so ein bisschen so einen Knick. Während beim Himmler ist es genau umgedreht. Also dieser Himmler ist ja zuerst so ein bisschen neben der Spur, wenn ich es mal so salopp sagen darf. Als Sohn eines Gymnasialprofessors studiert er nicht. Der macht sein Abi nach dem Ersten Weltkrieg und ist dann Hühnchenzüchter und Kräutergärtner und heiratet eine Frau, die die Familie eigentlich überhaupt nicht will. Also beides nicht so ganz stringente Lebensläufe für mich mal so gesehen.
Ja, das stimmt, aber das war auch diese Zeit, die war ja auch nicht sehr stringent, was die Entwicklung der sozialen Verhältnisse anbelangt, sondern es war eine eher schwierige Zeit. Bei Heinrich Himmler ist es so, dass er dass sein Lebensweg in diesen ersten Jahren, bis er dann Mitte der 20er Jahre dann der Partei beitrat, dass dieser Lebensweg für ihn nicht ganz einfach war. Er hatte ja so sehr damit zu kämpfen, auf der einen Seite mit Religiosität, auf der anderen Seite mit sexuellen Bedürfnissen. Und in einer dieser Gemengelage war es für ihn relativ schwierig, seinen Weg zu finden, der dann schließlich aber bei der NSDAP dann endete. Und die Partei hat ihm ja dann auch diese Möglichkeit geboten, also erstens mal sozial aufzusteigen. Er ist ja dann, hat er hohe Ämter eingenommen, also in Staat und auch in der Partei. Aber diese Ämter haben ihn dann auch ermöglicht, dann auch seine seltsamen Leidenschaften dann auszuleben. Zum Beispiel eben, dass im KZ Dachau dann dort also ein Kräutergarten angelegt wurde, der von den Gefangenen betreut werden musste. Ja, und bei Walburga Weber, da ist es eigentlich nicht ganz klar, warum sie denn eigentlich diese ganzen Diebstähle begangen hat. Diese kleinen Diebstähle waren halt ein typisches Frauendelikt und es wäre eigentlich auch ja alles nicht so schlimm gekommen, wenn sich die Nationalsozialisten und wenn sich Hitler und Himmler nicht entschieden hätten, auch die Menschen, die in Gefängnissen einsitzen, dann der Vernichtung preiszugeben. Mhm. Das war ihr Todesurteil dann.
Ja, und da greifen wir jetzt so ein bisschen vor. Es geht weiter mit der Lesung.
Anfang 1933 verkauften die Himmlers das Haus in Waldrudrin und bezogen mit der vierjährigen Tochter eine Wohnung in der Münchner Möhlstraße, nahe dem Prinzregentenplatz. Für Walburga Weber nimmt derweilen das Verhängnis seinen Lauf. Am 19. Juni 1931 tritt sie erneut eine einjährige Haftstrafe im Frauengefängnis Eichach an. 7 Tage zuvor hatte sie Richter Pollner am Amtsgericht in der Au wegen zweier kleiner Taschendiebstähle am Viktualienmarkt und am Ostfriedhof zu 1 Jahr und 1 Monat Zuchthaus verurteilt. Im Unterschied zum Gefängnis wird dabei statt alle 6 Wochen nun nur noch alle 3 Monate Besuch gewährt. Statt alle 4 Wochen darf nur noch alle 2 Monate ein Brief nach draußen geschrieben werden. Am 2. April 1932 wird Walburga Weber entlassen. Sie hat ein Zugbillett und 17 Reichsmark und 42 Pfennige in ihrer Tasche. Ihre 2 Töchter zu Hause sind mittlerweile 12 und 7 Jahre alt geworden. Walburga Weber kommt in ein München der Weltwirtschaftskrise zurück, bittet den katholischen Fürsorgeverein in der Au um Arbeit und Unterstützung. Dort ist man nur mehr bereit, sich um ehrbare Arme zu kümmern. Walburga Weber sei eine unverbesserliche Diebin, die für Obsorgtätigkeit nicht mehr in Betracht komme und an die allgemeine Fürsorge zu verweisen sei. Wahrscheinlich hat sie ihr Entlassungsgeld mit ihrem Geliebten verbraucht, schreibt der katholische Verein am 5. April 1932 an die Gefängnisleitung. Der Verein teilt seine abschätzende Haltung der unteren Volksklassen mit dem Münchner Wohlfahrtsamt, bei dem es in der Weimarer Republik eine gängige Praxis war, zwischen normalen und auffälligen Fürsorgeempfängern zu unterscheiden. Schon lange vor 1933 taucht hier der Begriff des Asozialen auf. Gemeint waren damit Menschen, die von einer eng gefassten Verhaltensnorm, so wie sie sich die Behörde vorstellte, abwichen. Besonders als Störer empfunden wurden diejenigen, die gegen die Entscheidung des Wohlfahrtsamtes protestierten. Bereits seit 1926 konnte das Amt den als asozial eingestuften Fürsorgeempfängern die Bargeldunterstützung entziehen und durch Lebensmittelgutscheine ersetzen. Die Wirtschaftskrise machte aber immer eine größere Zahl von Menschen von der Unterstützung abhängig. 1930 betreute das Amt 14.175 arbeitslose Fürsorgeempfänger. Auf dem Höhepunkt der Krise 1932 waren es dann 45.000.
O Falada, die du hangest, ein Pferd klagt an.
Dieses Brecht-Eisler-Lied, gesungen von Gisela May, ist lange vor der Machtergreifung geschrieben und wahrhaft prophetisch zu nennen. Wir können die Fakten aufzählen, die historischen Zusammenhänge darstellen, ein Erklären, ein Begreifen dessen, was dann im Dritten Reich geschah, erfolgt für mich dadurch nicht. Oder wie empfinden Sie das?
Tja, man könnte mit verschiedenen Begriffen arbeiten. Zum einen, und auch in soziologischen Zusammenhängen, erklären ist ja, dass wir uns versuchen, die Dinge so unter die Lupe zu nehmen, dass wir auch Ursachen erkennen und dass wir Motive herausarbeiten können und Zusammenhänge. Und das ist das Erklären. Auf der anderen Seite ist dieses Begreifen bzw. das Verstehen. Und das Verstehen, das ist also das innere Nachvollziehen, was denn da geschieht. Und das ist schon sehr viel wesentlich schwieriger. Also wir können natürlich erklären, dass das Dritte Reich aus diesen ökonomischen Verheerungen entstanden ist und dass die NSDAP, dass ihr Aufstieg eigentlich unmittelbar im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise 1929 steht. Und das ist sicherlich eine dieser ganz wichtigen historischen Lehren, dass wir darauf achten sollten, dass die soziale Welt nicht so aus den Fugen gerät, weil wenn sie aus diesen Fugen gerät, dann werden die Menschen auch radikalisiert und klammern sich an seltsame Strohhalme, wie zum Beispiel den Nationalsozialismus, von dem sie dann erwarten, dass er diese Welt wieder in die richtige Richtung bringt, obwohl dann genau das Gegenteil passiert. Und das ist halt eine dieser großen historischen Lehren und die sollten wir uns auch heute zu Herzen nehmen, dass wir diese soziale Welt nicht zu sehr aus den Fugen geraten lassen. Und was denn dann passiert, das können wir eben zum Beispiel sehen, wenn heute eben diese rechten Parteien in Europa querbeet gewählt werden.
Für mich so als spezifisch deutsch kommt noch dieser Untertanengeist hinzu. Dieses organisierte Verbrechen, was so reibungslos ineinander übergriff, wo Menschen als Schreibtischtäter tätig waren, ohne jede Empathie.
Ja, also ich habe in diesem Buch München ohne Lederhosen ja auch geschrieben, also dieser Nationalsozialismus, der entstammte unter anderem auch dem humanistischen Gymnasium, an dem Heinrich Himmler sein Abitur machte. Und das ist sicherlich dieser unglaubliche Zivilisationsbruch, dass wir hier in Deutschland, wo wir uns als Volk der Dichter und Denker immer verstanden haben, in diesen 30er Jahren dann zum Volk der Richter und Henker wurden. Und dass es da keine kulturelle Schranke mehr gab, um so Todesmaschinen wie Auschwitz zu errichten. Also das ist sicherlich dieser Zivilisationsbruch, der hat dann auch die ganze Nachkriegszeit geprägt, dass Auschwitz möglich ist. Und seitdem gibt es ja auch diese Frage, sind denn Gedichte nach Auschwitz zum Beispiel überhaupt noch möglich?
Adorno, ja. Es ist so, dass sich damals noch in den Auschwitz-Prozessen die KZ-Wärter immer auf diesen Befehlsgehorsam berufen haben. Und deswegen war es damals so schwierig zu sagen, nee, also einen Befehl, jemanden zu töten, der wehrlos ist, den darfst du nicht ausführen. Das ist ja inzwischen durch das neue Urteil ein bisschen anders. Es reicht, um zuzuschauen, um verurteilt zu werden.
Ja, hier sehen wir eben, wie Sie das auch zu Beginn angesprochen haben, dass was die Rechtsprechung im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus, dass sich die ändert. Und wenn wir jetzt über diese Opfergruppe, zu der Walburga Weber gehört, also das sind die Sicherheitsverwahrten in den damaligen Gefängnissen, Da können wir auch erkennen, dass sich dieses Verhältnis zu dieser Opfergruppe oder diese Thematisierung, dass sich die ändert. Sie sind nämlich die letzte vergessene Opfergruppe des Nationalsozialismus. Und jetzt beginnt man erst wissenschaftlich dieses Thema der Asozialen in den KZs, dieses Thema der angeblich Berufsverbrecherinnen und eben dieses Thema der Sicherheitsverwahrten wissenschaftlich überhaupt anzugehen. Bisher war dieses Feld Tabula Rasa.
Die Machtergreifung der Nationalsozialisten erlebt Walburga Weber im Gefängnis. Am 3. Februar 1933 wird sie erneut zu 9 Monaten Haft verurteilt. Wieder soll sie einen Taschendiebstahl begangen haben. Am 9. Dezember 1932 in der Fleischhalle am Viktualienmarkt aus einer Geldbörse 5 Mark und 50 Pfennig entwendet und die Geldbörse zurückgesteckt haben. Walburga Weber leugnet die Tat. Die Beweisführung bleibt fadenscheinig. Man billigt ihr mildernde Umstände zu, attestiert eine psychopathische Veranlagung und eine augenblickliche Hemmungslosigkeit. Sie habe der Versuchung nicht widerstehen können. Eine Ehe mit einem ordentlichen Mann sei vielleicht der beste Halt gegen solch eine Entgleisung, meint man. Der psychologisch-soziologische Befundbogen spricht von einem tiefen Hang zur Begehung von Taschendiebstählen. Immerhin stellt hier das Gericht noch auf ein Verständnis der Taten ab, die sich Walburga Weber selbst nicht erklären kann. Für Himmler war das Amt des Münchner Polizeipräsidenten nur ein erster Schritt auf dem Weg zur Macht. Mit einem überraschenden Maße an diplomatischen und machtpolitischen Geschick gelang es ihm, in dem unübersichtlichen Terrain der Graben- und Machtkämpfe zwischen den unterschiedlichsten nationalsozialistischen Gruppen Gelände zu gewinnen. Im April 1934 übernahm er die preußische Polizei und zog von München nach Berlin. Die SS-Führung folgte ihm nach. Ab 1937 bewohnte er als Dienstwohnung eine Villa mit 14 Zimmern in Dahlem. 1938 ist es wieder soweit. Walburga Weber steht erneut vor Gericht, unter anderem wegen zweier Diebstähle in einem Käseladen. Schaden dabei 7,80 Reichsmark, 4 Reichsmark. In der Urteilsbegründung wird der inzwischen herrschende nationalsozialistische Geist deutlich. Jetzt ist die Rede von der gefährlichen Gewohnheitsverbrecherin und von der in der Persönlichkeit des Täters wurzelnden inneren verbrecherischen Einstellung. Doch so neu ist dieser Geist gar nicht. Er setzt nur die Vorstellungen aus den 1920er Jahren über die Gewohnheitsverbrecher um. Das allerdings radikal und tödlich. Bereits im November 1933 wurde unter Hitler das Gesetz gegen Gewohnheitsverbrecher in Kraft gesetzt. Es sah die Sicherungsverwahrung, also lebenslange Inhaftierung von Personen vor, die mehrfach verurteilt waren. Es war keine spezielle Erfindung der Nationalsozialisten, sondern beruhte auf Entwürfen aus dem Jahre 1927 und entsprach Tendenzen zeitgenössischer Rechtsprechung. Und es stand in der langen Tradition der Ausgrenzung und Diskriminierung von sozial Ungepassten, so die Meinung des Sozialwissenschaftlers Wolfgang Ayers. Bereits seit 1926 gab es in Bayern das erwähnte Zigeuner- und Arbeitsscheuengesetz, das zum Beispiel die Einweisung von nicht sesshaften Arbeitslosen in Arbeitshäuser durch die Polizei vorsah, unabhängig von Gerichten. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wird die polizeiliche und juristische Verfolgung auf Juden, Sinti und Roma, auf Asoziale, auf Arbeitsscheue, Bettler, Homosexuelle, Behinderte und eben Gewohnheitsverbrecher ausgedehnt. Im Juni 1938 werden mit der Aktion Arbeitsscheu Reich auf dem Befehl Himmlers hin die Konzentrationslager mit tausenden Arbeitsscheuer gefüllt.
Lora München, das freie Radio. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf der UKW-Frequenz 92,4 und fast rund um die Uhr auf DAB+.
Und hier bei Radio Lora hören Sie gerade einen Mitschnitt der Lesung von Rudolf Stumberger, meinem heutigen Studiengast. Die vergessenen Frauen von Eichach. Frauen, wegen Bagatelldelikten in Eichach einsitzend, als Gewohnheitsverbrecherinnen und Asoziale abgestempelt, wurden ab 1942 der SS überstellt und in KZs deportiert. Tod durch Arbeit.
In Eichach beginnen Anfang 1943 die Transporte nach Auschwitz. Am 26. März wird auch Walburga Weber deportiert. Innerhalb von 3 Tagen werden 92 Frauen in Sicherheitsverwahrung auf den Transport geschickt. Wussten die Gefängnisleitung und die Vollzugsbeamten, was die Deportierten erwartete? Im März 1943, als die Frauen aus Eichach ins Lager kommen, wütet dort das Fleckfieber. Walburga Weber überlebte nicht einmal 5 Wochen in Auschwitz. Sie stirbt am 8. Mai 1943. Die meisten Frauen aus Eichach teilen ihr Schicksal.
Die Geschichte lässt sich nicht zurückdrehen. Walburga Weber ist eines der vielen Opfer des NS-Terrorregimes. Wir können ihrer gedenken und aus der Geschichte lernen. Jakoba Zapf, meine nächste Interviewpartnerin, ist eine der mutigen Frauen des Frauenforums Eichach-Friedberg. Hören wir ihr zu.
Ja, das Frauenforum Eichach-Friedberg ist ein überparteilicher Zusammenschluss von Frauen, die sich mit Fraueninteressen im Landkreis und über den Landkreis hinaus befassen. Uns gibt es schon seit 23 Jahren und wir kümmern uns um ganz vielfältige Fragen. Frauen in der Politik, Frauen in der Kunst, Frauen in der Literatur. Wir sind da ganz breit aufgestellt und viele Frauen, die bei uns mitmachen, sind auch selber künstlerisch tätig, sodass wir da aus dem Vollen schöpfen können.
Gibt es außer Konzerten und Lesungen noch andere Aktivitäten bei Ihnen?
Ja, wir haben uns gegründet vor 23 Jahren, wie gesagt. Und der Anlass war, dass es im Landkreis Eichach-Friedberg keine Gleichstellungsbeauftragte gab. Und das war eigentlich der Impuls, den wir eigentlich gegeben haben. Und seitdem wurde dann diese Stelle auch eingerichtet. Natürlich war sie überfällig. Wir waren, soweit ich weiß, der vorletzte Landkreis in Bayern, der diese Stelle eingerichtet hat. Ja, und ansonsten befassen wir uns auch mit eben politischen Fragen.
Das eine ist die Unterstützung durch die politischen Organisationen. Das andere ist die Anbindung an die Frauen oder an die Menschen hier im Landkreis. Wie viel Zustimmung bekommen Sie?
Also wir machen zum Beispiel jedes Jahr zum Internationalen Frauentag einen Frauenempfang. Und wir haben immer einen Vortrag, einen frauenpolitischen oder kulturell wichtigen Vortrag und dann nachher einen kleinen Umtrunk. Und das wird sehr, sehr gut angenommen. Wir haben inzwischen eine große Beachtung da, haben immer interessante Referentinnen und interessante Themen. Beispielsweise haben wir uns in diesem Jahr befasst mit den sexuellen Übergriffen von Köln. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit. Vor einigen Jahren war das Gymnasium Friedberg, das damals Werner-von-Braun-Gymnasium hieß, hatte anlässlich des 100. Geburtstags von Werner von Braun eine große Veranstaltung geplant. Und viele der Frauen vom Frauenforum hatten Kinder auf der Schule und hatten sich gewundert, warum der Werner von Braun so geehrt werden soll, der doch immerhin die V2 entwickelt hat und diese Entwicklung der V2 und die Produktion eben unter ganz starker Unterstützung von Zwangsarbeit stattfand, wo viele Menschen, zum Beispiel im Mittelbau Dora, ums Leben gekommen sind und sich geschunden haben. Und daraufhin haben wir versucht, einen Menschen zu finden, der mit auf das Podium geht und von dieser Zwangsarbeit berichtet. Und das ist uns dann auch gelungen. Und wir haben einen alten Mann, David Salz, aus Israel kennengelernt und gebeten, nach Friedberg zu kommen und im Rahmen dieser Veranstaltung auch zu sprechen. Das wurde aber von der Schule nicht so gesehen und wurde nicht eingeladen, sodass wir dann eine eigene Veranstaltung gemacht haben mit David Salz. Und diese Impulsveranstaltung, will ich mal sagen, hat dann dazu geführt, in einem Prozess über anderthalb Jahre etwa, dass dann letztlich der Name doch abgeschafft wurde.
Und wie heißt die Schule jetzt?
Die heißt Staatliches Gymnasium Friedberg. Bisher hat sie noch keinen anderen Namen.
Haben Sie vielleicht ein Vorschlagsrecht?
Ich glaube überhaupt nicht, weil das war ein sehr streitbarer Prozess damals. Und es war für uns auch, wir mussten ein breites Kreuz haben, um das durchzustehen. Aber wir haben das dann eben gemeinsam durchgestanden.
Mit Unterstützung des Elternbeirats der Schule?
Ganz im Gegenteil. Der Elternbeirat war für die Beibehaltung des Namens.
Aber die Elternschaft teilweise dafür?
Es gab Unterstützung von Seiten von Eltern, aber dies waren deutlich die wenigeren. Der Minister Spänle hat dann entschieden, dass dieser Name nicht mehr behalten werden darf.
Und haben Sie dann empörte Protestbriefe bekommen?
Ja, sozusagen, genau. Es war nicht so vergnüglich, kann ich Ihnen sagen, aber wir waren dann doch letztlich stolz, weil es tatsächlich so ist, dass Werner von Braun eben profitiert hat von dem System der Zwangsarbeit und wir natürlich überhaupt nicht gesehen haben, dass das so in dieser Weise auch kritisch gesehen wurde von Seiten der Schule. Es wurde erwähnt, aber es wurde dieser Raketenforscher, der nun ja die Mondlandung vorbereitet hat, immer in den Vordergrund gestellt. Aber diese moralische Seite, die uns jetzt eben auch ganz wichtig war, die wurde auch, naja, es hat halt eben auch noch die Zeit des Zweiten Weltkriegs gegeben und er konnte ja auch gar nicht anders. So. Die Geschichtswissenschaft arbeitet ja auch daran und kommt zu neuen Ergebnissen und Erkenntnissen. Und ich glaube einfach, dass sich da noch viel verändern wird und auch schon verändert hat. Aber zu diesem Zeitpunkt war das eben so, dass das schon harte Arbeit war, das kann ich Ihnen sagen.
Ich danke meinem Studiogast Rudolf Stumberger, kann sein neuestes Buch München ohne Lederhosen nur empfehlen, auch weil deutlich wird, dass jeder von uns seine ganz persönliche Geschichte besitzt, die aber immer in die nationale und natürlich auch in die Weltgeschichte eingewebt wurde. Ich danke auch Felix von der Technik. Verantwortliche Redakteurin war Beate Stölzel. Und gibt's noch irgendwas über Ihr neues Buch zu sagen? Auch, dass es einen zweiten Teil gibt, habe ich gehört.
Ja, es wird im Frühjahr 2017 wird's den zweiten Teil von München ohne Lederhosen geben, der dann von 1968 bis zur heutigen Gegenwart reicht. Und ich wollte bloß noch mal ganz kurz sagen, vielleicht kommen wir so weit, dass wir in Eichach in Zukunft ein Denkmal oder eine Erinnerungskultur an diese vergessenen Frauen von Eichach haben. Das wäre schön.
Ja, und ich war ja auch bei der Lesung dabei. Der Bürgermeister von Eichach war dabei. Der Landrat bzw. ein Vertreter des Landrates war dabei. Das heißt, die Resonanz war relativ gut und beide Herren zeigten sich relativ aufgeschossen dafür, dass eben die Geschichte immer neu interpretiert werden muss.
Genau, vielleicht sehen wir, dass sich diese verschiedene Interpretation der Geschichte, dass sich das halt dann auch in als Denkmal oder als Erinnerungsplakette oder was für eine Form auch immer sich dann zeigt.
Und wie ich auch gelesen habe in Ihrem Buch, auch München hat da noch einen ganz schönen Nachholbedarf.
Auch in München gibt es eine ganze Reihe an Auseinandersetzungen darüber, wie denn Denkmäler aussehen sollten, an was erinnert wird. Und ja, ist eine spannende Geschichte.